Wie geht's euch? Okay, drei Leuten geht's gut. Das freut mich. Wir machen was, was ihr vielleicht schon kennt, aber es wird anders heute. Also, du drehst dich. Wer kann es zu Ende sagen? Du drehst dich zu einem Nachbar um und sagst ihm, hey, es ist schön, dass du heute da bist. Okay. Ein Nachbar. Hey. Nicht zu viel Freundlichkeit austauschen. Das könnt ihr später machen. Kurze Schleichwerbung. Später gibt es Kaffee im Bistro. Wir haben den besten Kaffee ganz Koblenz. Bleib. Wir haben auch das beste Bistro-Team ganz Koblenz. Sagt's nicht der FEG. Nein, Spaß. Joke. Ich glaube, dafür kriege ich noch Ärger. Nein. Und jetzt drehst du dich zu deinem anderen Nachbar um und sagst, pass auf, hey, das Beste kommt immer zum Schluss und es ist noch cooler, dich heute zu sehen. So, erstmal ein bisschen sortieren hier. Passt? Cool. Was war das Thema? Kann mir jemand helfen? Was will Gott heute sagen? Ja, also, als ob nur ich das weiß. Wäre ja traurig. Was will Gott heute sagen? Was ist auf eurem Herzen? Haut mal rein.
Ja.
Danke. Hat er vielleicht noch ein bisschen mehr vor? Ja, weil ich denke immer so, wenn ich sonntags in den Gottesdienst komme, dann will ich nicht, dass der Prediger mir erst erzählt, was Gott zu sagen hat, weil eigentlich will ich schon morgens aufgestanden sein und gehört haben, was Gott selber für mich zu sagen hat. Weil das ist was ich nicht ersetzen kann. Ich ersetze nicht deine Begegnung mit Gott. Ich erzähle euch was ich in der letzten Zeit mit Jesus erlebt habe, und ich erzähle euch von dem ich sicher bin, dass euch verändert, weil die Bibel es schreibt. Aber ich glaube, was wir niemals vergessen dürfen als Gemeinde ist, das, was ich heute spreche, ist, was ich über Gott erzähle. Und ich hoffe, dass dadurch euch Gott begegnet. Aber diese Begegnung mit Gott, ihn wirklich kennenzulernen, zu hören, was er für dein Leben explizit zu sagen hat, das ist deine Aufgabe. Und das ist wozu ich euch jedes Mal ermutige. Und ich hab mir das selber versprochen, als ich Prediger wurde, dass das mindestens einmal in meiner Predigt vorkommt. Jedes Mal, wenn ich predige, jedes Mal, wenn ich etwas sage, will ich dich darauf hinweisen, dass du dafür verantwortlich bist, dass Gott in dein Leben spricht. Und ich weiß nicht, ob du dich selber ertappst, aber ganz oft, früher in meinem Leben, habe ich gesagt, hey, Gott spricht nicht zu mir. Ich glaube ganz oft, es ist nicht Gott, der nicht spricht, sondern wir, die keine Zeit haben zu hören. Und ich glaube, wenn du ab jetzt nicht mehr zuhörst, hast du alles gehört. Das heißt, wenn du heute echt müde bist, gestern war echt zu lang oder so, ne? Ist voll okay. Ist voll okay, wenn du das mitnimmst nach Hause und umsetzt. Und das ist das Essentiellste. Wenn du heute nicht oder morgen nicht, morgen ist Montag, hey, wer mag Montage? Keiner. Aber es gibt eine Chance, deinen Montag besser zu machen. Eine Chance, indem du morgens früh aufstehst und sagst, Gott, was willst du in mein Leben sprechen? Und es kann nicht sein, dass der Prediger der Einzige ist, der das weiß. Das kann nicht sein. Du kannst mich nicht jeden Montagmorgen anrufen und sagen, Daniel, was hat Gott für mein Leben vor? Oder Frank, ey, der wird... Mach das nicht, ey. Wisst ihr, das ist der Grund, warum Pastoren montags frei haben. Nicht, weil die Sonntagspredigt für Montag reicht. Der Grund ist, warum Pastoren montags frei haben, weil das der Tag ist, wo der Pastor am Sonntag gesagt hat, begegne auf jeden Fall am Montag Jesus und du setzt es um am Montag und ganz oft verschwindet es dann am Dienstag, aber wenigstens hast du es am Montag gemacht. Ist traurig, aber es war. Deswegen, hey, lass uns anders sein als Gemeinde. Sei anders, sei selber anders und such Gott und guck, was er für dein Leben zu sagen hat. Warum? Es ist viel cooler, als was ich zu sagen habe. Deutlich cooler. Auf allen Arten und Weisen. Nicht, dass das, was ich zu sagen habe, uncool ist. Genau. Trotzdem ist es wichtig, in die Gemeinde zu gehen, und das ist auch das Thema heute. Das Thema heute ist Zuhause. Zuhause, weil ich glaube, das beschreibt der Ort, wo wir lebt, wo wir entsteht. Dein Zuhause. Und ich glaube, Zuhause ist nicht ein Ort, Zuhause ist auch nicht ein Gebäude, Zuhause ist eine Beziehung von Leuten, die einander tragen, mit denen einander leben und wo Begegnung ist. Und das ist das Thema, das, wo wir heute hinwollen. Ich will einfach beschreiben, okay, was ist das Zuhause, das die Bibel beschreibt? Was ist das Zuhause, in dem wir zu Hause sein sollen? Und danach gibt es zwei Möglichkeiten. Zwei, simpel. Die eine Möglichkeit ist, dass du sagst, geil, ich bin in diesem Zuhause und ich möchte dieses Zuhause noch größer machen. Das ist cool. Und vielleicht merkst du, der redet von irgendeinem Zuhause und ich stehe irgendwie vor der Tür. Hey, das ist deine Chance, heute nach Hause zu kommen. Okay? Simpel. Aber weil ich Geschichten so sehr mag, mir hat mal jemand gesagt auf einer Kinderfreizeit, Daniel, wenn das alles nichts wird mit Studium und so, ne, bist du einfach Kindergeschichtenerzähler. Ich glaube, die Person hatte recht. Also hoffen wir, dass das was mit meinem Studium wird. Aber ich erzähle trotzdem gerne Geschichte. Und zwar eine Geschichte, die ich glaube, jeden von uns betrifft. Und sie geht über was geht sie? Ah nein, sie geht nicht direkt über Jesus, sondern das ist keine Geschichte. Sie geht über Fische. Generell, heute gibt es drei große Themenblöcke. Fische, Besen und Gemeinde. Okay? Fische, Besen, Gemeinde. Simpel. Wir fangen mit Fischen an, danach Besen, danach Gemeinde. Fische. Fische sind wunderbare Tiere. Und es gab mal, vor langer, langer Zeit, so ein Land, das drehte sich nur um Fische. Oder so eine Stadt, die drehte sich nur um Fische. Die haben Lexikas gehabt über Fische. Die haben sich abends getroffen auf einen Tee und haben über Fische geredet. Wie kann man am besten Fische fangen? Welche Köder eignen sich am besten? Nimmt man eher Würmer oder nimmt man die anderen? Oder wie muss die Angel aussehen? Es ging wirklich nur um Fische und Fischen. Und die haben sogar Fischkonferenzen gemacht, wo sie Fischredner eingeladen haben, die über Fische geredet haben. Und dann passierte was Unglaubliches. Und zwar ging einer von ihnen mal wirklich fischen. Er ging raus an den See und hat einen Fisch gefangen. Und davon waren alle, die so sehr von Fischen begeistert waren, begeistert von ihm, dass sie ihn zum Fischpräsidenten gemacht haben. Und dieser Fischpräsident musste dann rumreisen durch die ganze Welt und überall über Fische reden und wie Fischen geht, wie das so funktioniert, wie man das so mache. Das Problem war, dass er nie wieder in seinem Leben gefischt hat. Weil er so beschäftigt war, Fischbücher zu schreiben, Fischkonferenzen zu halten und seinem Fischpräsidenten Politiker-Life nachzugehen. So, Ende. War gut? Nein, ich glaube, diese Geschichte ist super unnötig und super lustig. So eine Mischung dazwischen. Irgendwo ist die Wahrheit. Aber ich glaube, diese Geschichte beschreibt so sehr dein Leben. Weil wir, die meisten von uns, wachsen in Gemeinden auf. Wir gehen in Gemeinden, wir reden über Gemeinden, wir reden mit Leuten aus Gemeinden, wir wählen Gemeindeälteste, Gemeindepräsidenten, lesen Gemeindebücher, Bibeln. Und sind in Hauskreisen, die über Gemeinde gehen. Wir treffen uns abends mit anderen Leuten, reden über Gemeinde. Wir fahren auf Gemeindekonferenzen. Tja. Und wir sind so beschäftigt mit dem Thema Gemeinde und über Gemeinde zu reden und über Gemeinde nachzudenken oder über Gemeinde zu lesen, dass wir oftmals vergessen, Gemeinde zu leben. Oder? Also ich will ehrlich sein mit euch heute. Es ist immer, wenn ich predige, predige ich eigentlich mehr zu mir als zu euch. Ich brauche das. Ich muss das laut aussprechen, damit ich es verstehe. Nee, aber der Punkt ist, diese Geschichte mit den Fischen klingt so absurd, wobei wir das Gleiche leben. Wir sind so voller Gemeinde und so mit Gemeinde beschäftigt, dass wir eigentlich vergessen, was Gemeinde wirklich ist und wirklich Gemeinde zu leben. Wirklich Gemeinde zu sein. Oder? Und darüber will ich heute mit euch reden. Was ist Gemeinde? Was ist das Zuhause, das die Bibel beschreibt? Weil ich glaube, wenn wir gleich in Apostelgeschichte 2, 42 gehen, dass einige von euch sich denken, so sieht es leider nicht aus. Ist okay, dann hast du was zu tun. Aber ich glaube, das ist wichtig, sich damit zu beschäftigen. Weil ich glaube, ganz oft lenken wir uns davon ab, ignorieren das. Und ich glaube, dass genau das wichtig ist. Zu verstehen, was Gott mit seinem Zuhause meinte. Was Gott meinte, als er sagte, ich baue dir dein Zuhause. Die Gemeinde ist dein Zuhause, dein Haus. Weil ich glaube, Leute kommen in diese Gemeinde und manche finden es cool und das finde ich super. Weil da sind wir ein Vorbild schon. Aber ich glaube, manche kommen auch schon seit Jahren in die Gemeinde und für sie ist es nur noch ein Termin. Wir können heute ehrlich sein, oder? Wunderbar. Und für sie ist es nur ein Termin und deswegen war es mir so wichtig, dieses Lied zu singen, weil dieses Lied sagt eins. Dass man diese Herrlichkeit, diese Schönheit vergessen hat, vermisst hat. Weil man so viel als normal akzeptiert hat. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Wenn euch Dinge, die euch wirklich wichtig sind, weil sie regelmäßig da sind, normal erscheinen? Manchmal sagt mir das meine Freundin. Die sagt mir ganz ehrlich, Daniel, du hast vergessen, wie gut ich wirklich zu dir bin. Wer hat das von den Männern schon mal gehört? Komm, können wir die Hände hochhalten? Ich glaube, manchmal hat sie auch recht, tatsächlich. Ich habe eine wunderbare Freundin. Eine wirklich, wirklich wunderbare Freundin. Und die kümmert sich, die unterstützt mich bei allem, was ich tue. Und ich bin, glaube ich, der anstrengendste Freund auf der ganzen Welt. Aber manchmal vergesse ich das. Und ich vergesse das, was sie alles für mich macht, wie sie sich investiert, wie sie mich unterstützt in dem, was ich tue. Wie sie für mich betet, wie sie sich um mich kümmert, wie sie mir manchmal den Arsch tritt, wenn ich auf dem falschen Weg bin. Und ich sehe das manchmal als normal, weil das schon immer so war, gefühlt, so nach 2 Jahren jetzt. Aber es wird zu schnell normal, es wird zu schnell so eine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch für Gemeinde. Du gehst in Gemeinde, du bist immer da, du gehst immer danach essen, ist alles schön, alles gut und du vergisst die Besonderheit, weil es für dich schon so normal ist. Und wir saßen da, wir standen da mit den Mitarbeitern heute drin und wir haben gesagt, lasst uns heute einen Gottesdienst haben, der nicht normal ist. Weil wir zu oft vergessen haben, was das Besondere daran ist. Wir haben Gottes Wort, das wir lesen können. Wir können uns hier versammeln mit über 100 Leuten und zusammen Gott preisen. Das ist nicht normal. Es ist sowas von nicht normal. Wir als Gemeinde sind so aktiv. Hey, wir haben, keine Ahnung, 130 Leute in der Gemeinde. Davon sind fast 80 Mitarbeiter. Hey, das ist nicht normal. Lass uns das nicht als normal sehen. Damit wir das aber nicht als normal sehen können, will ich heute mit euch darüber gehen, was die Bibel sagt, wie Gemeinde sein soll. Also, ganz wichtig, den Punkt bringe ich auch eigentlich gefühlt immer, den kennt ihr wahrscheinlich schon. Deine Perspektive über Gemeinde bestimmt, wie du damit umgehst. Wer das nicht glaubt, prüf selber. Deine Perspektive über die Dankbarkeit zu deinen Eltern. So, ich als ganz junge Person kann das sagen, die Eltern unterstützen das hundertprozentig, alle Jugendlichen hassen mich danach. Wenn du das Essen, das deine Mama kocht, nicht als wertvoll erachtest, wirst du den Tisch auch nicht abräumen. Was ist deine Perspektive? Wenn du sagst, ich sehe, meine Mama arbeitet selber, sie schuftet, sie macht, kocht mir das Essen, ich darf es essen. Wenn du diese Perspektive hast, wenn es dir bewusst ist und es nicht normal ist, dann ist das Selbstverständlichste, was du tun kannst als junges Kind, hingehen und sagen, Mama, ich danke dir, dass du das Essen gekocht hast, ich räume vom Tisch ab. So, jetzt können die Eltern mal fragen. Wie sieht das denn so aus? Also, wenn ich jetzt meine Mom anrufen würde, die würde sagen, predige zu dir selber. Aber es ist so. Wenn es für dich zu normal ist, dann siehst du das nicht. Und so kannst du dich prüfen, auch mit Gemeinde. Du kannst gucken, Was ist deine Perspektive auf Gemeinde? Und genauso, was du darüber denkst, so gehst du damit um. Wenn du sagst, Gemeinde ist nur ein Ort, wo ich einmal hin die Woche hinkomme und ich höre mir das an, dann habe ich meine Pflicht erledigt, Haken dran, bla bla bla, dann wirst du nie mehr in Gemeinde sehen als das. Weil deine Gedanken, deine Perspektive bestimmt, wie du damit umgehst. Macht das Sinn? Gut, also lass uns unsere Perspektive ändern, dann läuft hier auch mehr. Apostelgeschichte 2, 37 bis 47. Wenn ihr Bibel dabei hat, schlagt das auf. Wer keine Bibel dabei hat, nimmt nächste Woche eine mit. Halleluja. Seid ihr ready? Ja? Nein? Ist auch egal. Als sie aber hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln. Was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die ferne sind. Und so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Weg. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, lassen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Zack, Gemeindegründung 3000 auf einen Schlag, bam. Warum läuft das in Deutschland nicht? Weiß ich nicht. Muss ja anfangen, mal ein bisschen aktiver zu sein hier. Und sie blieben ständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Es kam aber die Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen waren aber beisammen und taten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften die Güter und Besitztümer, sie verteilten sie unter allen, je nachdem, der bedürftig war. Und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Sie lobten Gott und waren angesehen bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich die zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist krass. Diese Bibelstelle sagt, was eigentlich die Bibel sagt, ist nicht, dass neue Leute zum Glauben kommen sonntags, sondern montags bis sonntags. Das ist interessant, oder? Okay, keiner findet es interessant. Vier Punkte, wie die Bibel sagt, sollten wir als Gemeinde leben. Solltest du als Gemeinde leben. Vier Punkte. Ich mache es auch schnell, aber ich glaube, es ist so essentiell. Punkt 1, Lehre. Sie blieben beständig in den Tempeln und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Was meint das? Lehre, wenn man das sich im Urtext anguckt, ist eine Mischung, die zusammenhängt und nicht getrennt werden darf. Aus Ermahnung und Ermutigung. Immer. Das heißt, beständig in der Lehre zu bleiben als Gemeinde, heißt beständig, einmal aktiv und einmal passiv, aktiv andere Leute zu ermahnen und zu ermutigen und einmal Ermahnung und Ermutigung zu erfahren. Und wenn das nicht geschieht, dann bist du nicht beständig in der Lehre. Das Problem dabei ist, so manchmal ein bisschen unser deutsches Sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So. Ich habe hier was mitgebracht. Kennt ihr das? Was ist das? Das ist jetzt kein Besen direkt. Der war zu groß. Wisst ihr, was das ist? So. Alter, Simon, du musst hier mal ein bisschen. Genau, das ist so ein Staubwedel. Ne? Und ich glaube ganz, ganz oft, so in unserem Herzen sieht das so aus, dass wir einen riesen Haufen voll Müll in der Mitte haben. Und dann in unserem Leben so hingehen, okay, ja, hier ist so ein bisschen was. Und der Müll liegt noch immer da, ne? Zack, und dann, ganz schrecklich. Und wir lassen den Hauptmüll und das Hauptproblem in unserem Leben in der Mitte liegen, warum es ist viel zu unangenehm ist, zu attackieren und sauber zu machen und sich darum zu kümmern, dass wir hingehen und sagen, die Ecke noch. Und da hinten muss ich noch sauber machen. Was ist das? Und du räumst überall die Kleinigkeiten auf, löst die kleinen Probleme. Warum? Weil dieses große Problem, das inmitten deines Herzens liegt, unangenehm ist anzufassen. Und weißt du, was du dann machst? Wenn ein Besuch kommt, du nimmst einen Teppich und machst so. Sauber. Oder? Können wir mal ehrlich sein heute? Und Lehre der Apostel sagt genau, dass du damit aufhören sollst. Lehre der Apostel sagt, lass das mal liegen und sei mal ehrlich mit dir selbst. Hör auf, die kleinen Ränder sauber zu machen. Die kleinen Probleme am Rand zu lösen. Sondern begegne deinem Problem deines Herzens. Und ich weiß nicht, wenn ich jetzt fragen würde, wer von euch, ihr müsst die Hand nicht heben, wer von euch kommt heute mit Müll oder mit Dingen, die nicht laufen oder unangenehm sind, in seinem Herzen diese Gemeinde? Ich wette, ich hätte alle. Es gibt nur einen Unterschied. Es gibt die Leute, die daran arbeiten und es gibt die Leute, die das verstecken. Und ich glaube, wenn wir nicht anfangen, das aufzudecken und uns darum zu kümmern, das anzugehen, das aber auch gemeinschaftlich anzugehen. Die sagten, sie kümmerten sich nicht, ich kümmere mich um meinen eigenen Dreck. Nein, sie sagten, sie blieben beständig in der Lehre, sie blieben beständig gegenseitig in Ermahnung und Ermutigung. Manche Probleme lösen sich nur gemeinsam, weil du selber zu schwach dafür bist. Ist super kitschig für alle Jungs und Männer hier. Aber manchmal ist das so. Und manchmal komme ich auch zu meinem Mentor und sitze da bei ihm und sage, Samuel, hey, ich kann nicht mehr. Ich kann mein Problem nicht lösen. Dann heule ich wie so ein Schloss und 30 Minuten da rum. Und dann sagt er, hör auf zu heulen, wir lösen das Problem. Aber du musst die Bereitschaft mitbringen, deine Probleme anzugehen, sie zu attackieren. Weil Gott ist ein Gentleman, der kommt rein in dein Herz und er weiß, was da drunter ist. Egal, weil du es so schlecht versteckt hast. Ne? Er weiß, was da drunter ist, aber er wird nicht hingehen, es aufdecken und dich bloßstellen. Gott wird dich fragen, was ist da drunter? Und du wirst sagen, nix, neuer Teppich. Er wird dich fragen, was sagst du? Und er fragt dich heute Morgen, indem er diese Predigt mir aufs Herz legt, fragt er dich, was ist unter diesem hässlichen Teppich inmitten deines Herzens? Was versteckst du? Und wenn du da nicht den ersten Schritt machst, und der allererste Schritt ist zu sagen, ja Gott, guck mal, was da für Müll drunter ist. Und dann sagt Gott, hey, ich und du lösen das. Aber ignorier es nicht. Sei ehrlich mit dir selbst. Weil sonst passiert was ganz, ganz, ganz Unangenehmes und wir passen nicht unser Leben an die Bibel an, sondern die Bibel an unser Leben. Und sagen, es ist eigentlich okay, dass ich das mache. Es ist eigentlich okay. Aber die Bibel sagt, deck es auf und löse das Problem. Und löse es nicht alleine für dich, sondern löse es gemeinschaftlich. Amen. Ich glaube, wir haben alle was zu tun heute Nachmittag. Mir im Begriffen. Das Zweite, sie blieben in der Gemeinschaft. Wenn wir den Urtext da gucken, sagt es, sie blieben in der Gemeinschaft der Liebe. Hey, was ein schöner Begriff. Und ich habe mir das durchgelesen die letzten Tage und ich dachte so, okay, jetzt komme ich am Sonntag hier hin und predige das. Und ich habe eins gelernt so im letzten Jahr hier bei euch. Manchmal am Anfang habe ich versucht, cool zu predigen. Ich glaube, das habe ich auch ganz gut geschafft. Aber darum geht es nicht. Ich glaube, es geht viel, viel mehr darum, ehrlich zu predigen und wirklich in die Herzen zu sprechen. Und dann saß ich da abends an meinem Schreibtisch und ich habe geweint. Ich habe diese Stelle gelesen, ich habe an unsere Gemeinde gedacht und ich habe geweint. Nicht geweint über unsere Gemeinde, ich habe geweint über mich. Weil mit wie viel von euch war ich essen? Ich war mit der Jugend essen. Öfters auch mal. Aber mit wie viel von euch anderen war ich essen? Viel zu selten. Obwohl die Bibel sagt, sie trafen sich täglich in den Häusern, um gemeinsam mit Frohlocken zu essen. Und Jesus sagt das, oder Jesus gibt das Petrus aufs Herz, nicht weil Jesus super auf Essen steht. Sondern er sagt das, weil in Essen bildet sich Gemeinschaft. Und ich muss jetzt hier als Jugendpastor, als Jugendleiter stehen und sagen, hey, über die Hälfte von diesem Raum kenne ich nicht. Ich weiß, wer ihr seid, aber ich kenne euch nicht. Und deswegen saß ich an meinem blöden Schreibtisch zu Hause und ich dachte, das kannst du nicht erzählen, aber du musst es eigentlich. Und ich habe geweint. Weil du kennst deine Leute zu Hause. Und ich kenne sie nicht. Aber ich dachte, okay, wenn ich das erzähle, gebe ich das auch weiter an euch. Guckt um euch herum. Mit wie vielen Leuten warst du essen? Wie viele der Leute guckst du jetzt an und denkst, scheiße. Sorry. Weil das ist essentiell. Wenn wir als Gemeinde nicht lernen, einander zum Essen einzuladen, versagen wir in der Gemeinschaft. Und ich will nicht, dass ihr heute nach Hause geht und an einem Schreibtisch sitzt und weint. Weil ich fand es traurig. Und es ist nicht meine Aufgabe als Pastor, es ist meine Aufgabe als Teil der Gemeinde. Und ich saß da und wirklich voller Trauer. Weil ich über die Hälfte kenne ich nicht. Und ich habe mir vorgenommen, das zu ändern. Und mal gucken, wen ich heute einlade. Be ready. Und ein zweiter Punkt, das ist der erste Punkt, der Gemeinschaft hindert, wenn du nicht bereit bist, kennenzulernen, Leute. Der zweite Punkt ist Streit. Wer ist heute Morgen hier, und ich will ganz ehrlich sein, wer ist heute Morgen hier und hat mit einer Person Streit, wo noch nicht Vergebung ist? Denk mal kurz nach. Nimm dir kurz mal 30 Sekunden. Gibt es da irgendwen, wo keine Vergebung ist? Weil der Herr sagt, als Leute unvergeben an seinen Altar kommen, sagt er, geh zu deinem Bruder, vergib ihm, klär dich mit ihm, alles easy, Vergebung, bla bla bla, und dann komm zum Thron. Und was machen wir? Nee, Gott, nee, ich komme direkt zum Thron. Und Gott sagt, nein, geh. Und du sagst, nein. Und Gott sagt, doch, geh, vergib dem anderen und lass dir vergeben und dann komm. Was ist denn daran so schwer? Wo ist Unvergebenheit? Und Vergebung ist nicht zu sagen, ja, ist alles gut. Vergebung im Griechischen, heute habe ich echt viel Griechisch dabei, heißt loslassen. Nicht vergessen, aber loslassen. Nicht wieder hochholen, sondern loslassen. Wegwerfen, nicht fangen. Wenn ich sage, hey, dir ist vergeben, dann kannst du es nicht später, wenn er wiederkommt, den gleichen Mist machen. Aber ich habe es dir doch gesagt, dann hattest du niemals vergeben. An alle Eltern. Wenn ihr euren Kindern vergebt und ihr sagt, aber du hast es letztes Mal schon falsch gemacht, habt ihr niemals vergeben. An alle Kinder. Wenn ihr es wieder macht, habt ihr es nicht gereilt, was Vergebung ist. Hey, und wenn du anfängst, Vergebung auszusprechen, es macht dich frei. Und wenn du anfängst, Leute kennenzulernen zu wollen mit einem liebenden Herz, es gibt dir Beziehungen zu. Und was dann passiert, das ist wirklich wahre Beziehung, das ist wirklich wahre Gemeinschaft in Liebe. Und du kommst mit Leuten plötzlich am besten aus, von denen du gedacht hast, mit denen will ich nie was zu tun zu haben. Ich habe einen Kumpel heute hier, Timo. Wir haben uns auf der Bibelschule kennengelernt. Ich dachte erst, erster Eindruck, er weiß es, glaube ich. Was für ein komischer Kauz. Da kam in den Unterricht, immer, kennt ihr diese Clocks? Kennt ihr Clocks? Da kam immer mit seiner Jack Wolfskin-Jacke, so einer lapprigen Hose und Clocks. Mit weißen Socken im Unterricht. Ich in meinem Hemd. Ich dachte so, oh je. Und dann noch so ein Designer. Ganz komisches Volk. Die sind immer so, wenn ich den Zeilenabstand in meiner Excel-Tabelle nicht gleich habe, hat mein Leben keinen Sinn. Aber tatsächlich, ich glaube, das war die Lektion, die ich mit ihm gelernt habe, hat der Herr durch, dass wir einfach mal gesagt haben, komm, wir quatschen mal zusammen, wir trinken mal einen Kaffee, hat er uns mittlerweile zu so guten Freunden gemacht, wo wir auch oftmals Vergebung füreinander gebraucht haben. Aber er hat uns zu so guten Freunden gemacht, dass ich ihn jetzt tatsächlich mittlerweile hier habe, direkt eingestellt in meiner kleinen Firma, die ich habe. Und ich muss sagen, er ist mittlerweile einer meiner besten Freunde. Einfach wegen einem kleinen Kaffee und weil du einfach mal deine Vorurteile aus dem Haus gekickt hast. Oder? Und ich glaube, hier sind Vorurteile in der Gemeinde. Kick die mal raus. Gut. Also, was haben wir? Lehre. Deck den Teppich auf und mach den Dreck sauber mit Jesus. Dann vergib den Leuten, mit denen du wirklich im Krieg bist. Ey, das macht dich nicht frei. Das lässt dich gefangen. Und geh mehr Mittagessen. Punkt 3, Abendmahl. Abendmahl. Abendmahl ist nicht so eine Sache, die einmal im Monat in der Gemeinde passiert. Abendmahl ist ja dazu da, dass wir uns erinnern an, was Jesus für uns getan hat, oder? Wusstet ihr, dass das drittmeist benutzte Wort, Verb, Entschuldigung, das drittmeist benutzte Verb der Bibel ist, was das ist? Quizfrage. Ist nicht Liebe, sondern nicht heilig. Es ist, erinnere dich. Und es erinnert sich keiner, das jemals gelesen zu haben. Und deswegen ist es das drittmeist benutzte Verb der Bibel. Das drittmeist benutzte Verb der Bibel ist wirklich, erinnere dich. Warum? Weil du zu schnell vergisst, an was du etwas hast. Du vergisst zu schnell den Wert an gewissen Dingen. Du vergisst zu schnell den Wert an dieser Gemeinde, dass die dein Zuhause ist. Erinnere dich und danke. Erinnere dich und sei dankbar. Ihr glaubt gar nicht, meine Schwester hat eine coole Methode. Wenn ich mich mit meiner Schwester bekriege, und das passiert oft, sie ist gerade voll in der Pubertät, 12 Jahre, und ich bin gerade voll richtig erwachsen, 20. Das passt nicht immer. Und wenn sie macht irgendwas und ich bin richtig, richtig sauer, und ich gehe zu ihr und sage, klopf schon so an ihre Tür und sage, Hanna! Und sie macht die Tür auf und sagt, danke Daniel dafür, danke Daniel dafür, danke Daniel dafür, danke, 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 danke. Und ich denke mir so, kann ich nichts mehr sagen. Manchmal ignoriere ich es auch. Aber meistens zerstört Dankbarkeit jeden Streit. Meistens zerstört Dankbarkeit jede Zweifel. Weil du weißt, was du hast, anstelle von was du nicht hast. Dankbarkeit wechselt deine Perspektive von dem, was du noch nicht hast oder was du denkst zu brauchen oder was du glaubst zu meinen. Dankbarkeit bringt dich dahin, darauf zu gucken, was du alles schon hast. Und das macht dein Herz ruhig. Und Punkt 4, und ich bin schnell heute, Punkt 4 ist Gebet. Und Gebet, ich glaube, das einzige Problem, das wir mit Gebet haben, sind zwei Dinge. Das einzige Problem sind zwei Dinge, okay. Das erste Problem ist Zeit. Keiner von uns hat heute mehr Zeit. Wir nehmen uns zwar für alles Zeit, aber eigentlich haben wir sie nicht. Und ich glaube, was wir unbedingt ändern müssen, ist sagen, wir nehmen uns Zeit. Und wenn du es schaffst, nicht alleine Zeit zu nehmen, und du kannst ehrlich mit dir sein, wie sieht dein Gebetsleben aus? Hast du jeden Tag Zeit zu beten? Nein? Dann schaffst du es alleine nicht. Dann brauchst du jemanden, der dir hilft. Was wir gemacht haben tatsächlich, meine Freundin und ich, wo ich gemerkt habe, selbst mein Leben ist so voll, auch als Prediger, dass ich manchmal nicht schaffe zu beten. Sie ruft mich jeden Tag in der Woche um 6.15 Uhr an, sagt Daniel, steh auf und bete. Und um 6.15 Uhr, wenn mich jemand um 6.15 Uhr von euch anruft, dann würde ich ihn am liebsten erschießen. Weil ich kann nicht morgens aufstehen, ich bin schrecklich. Wenn ich um 9.30 Uhr einen Termin habe, stehe ich um 9.25 Uhr auf. Aber es ist diese Person, die dir so lange in den Arsch tritt, bis du anfängst, Dinge zu tun. Und ich glaube, das ist zu Hause. Sich einander so lange in den Arsch zu treten, bis wir in die Gegenwart Gottes kommen und ihm begegnen. Das zweite Problem, das wir mit Gebet haben, dass wir denken, dass es irgendwas anderes ist, als ein Gespräch mit Gott. Ein Gebet ist nichts anderes, nichts, als ein Gespräch mit Gott. Du redest mit Gott, Gott redet mit dir. Das ist Gebet. Beide Seiten, du kommunizierst zu ihm, er zu dir. That's it. Das ist Gebet. Und wir denken, es ist irgendwas Mystisches, irgendwas Magisches. Sehe es wirklich als Gespräch zwischen dir und Gott. Rede mit ihm. Sag ihm das, was du wirklich fühlst und nicht, was du fühlen solltest. Ganz, ganz oft sagen wir Gott, hey Gott, du bist so gut und in deinem Herzen weißt du, das ist gar nicht, was du sagst. Du denkst in deinem Herzen, Mist Gott, warum habe ich diese blöde Uni-Klausur voll verkackt? Ich habe doch extra gebetet. Und dann gehst du ins Gebet und sagst, Gott, du bist gut. Das Problem ist, in 1. Samuel 16 steht, Gott sieht dein Herz. Das heißt, Gott hört gar nicht dein Gott, du bist gut. Er hört nur, warum hast du diese blöde Uni-Klausur nicht besser gemacht? Also können wir doch auch mal anfangen, das zu sagen, was auf unserem Herzen ist, oder? Weil das ist, was Gott hören will. Du willst ja auch nicht, dass jemand mit dir redet und sagt, hey, schön dich zu sehen, und seinem Kopf denkt, ey, du bist so blöd. Aber wir machen das mit Gott. Und all diese vier Punkte, Lehre, Gemeinschaft in Liebe, Abendmahl und Gebet, schaffen wir nur als wir. Und die Band kann nach vorne kommen. Wir sind wirklich am Ende gleich. Und ich will eine herausfordernde Frage stellen heute. Wenn du hier in der Gemeinde bist, kannst du sagen, dass dieses Wir auch dein Wir ist? Kannst du sagen, dass du Wir bist, weil du dich in Wir integrierst? Okay, das ist komplex. Kannst du sagen, dass diese Gemeinde, das Christuszentrum Koblenz, wirklich dein Wir ist, dein Zuhause ist, weil du ein Teil davon bist? Oder ist es für dich heute noch mehr so wie ein Ihr und du bist alleine, weil du nicht ein Teil davon dich fühlst, weil du dich selber ausschließt? Hey, das ist eine Frage, die ich dir mitgeben will. Du musst es nicht laut beantworten, aber denk dir deine Antwort. Ist diese Gemeinde dein Wir? Oder ist die Gemeinde, wenn du heute Gast bist, hey, schön, dass du hier bist, ich hoffe, du fühlst dich willkommen, aber ist die Gemeinde zu Hause, in die du gehst, dein Wir? Ist es dein Ort, wo du zu Hause bist? Weil du dich in das Wir integrierst? Weil du wirst nur zum Wir, wenn du dich selber ein Teil vom Wir machst. Das passiert nicht automatisch. Du musst selber sagen, ich will Wir sein. Ich will dazugehören, ich will ein Teil davon sein. Und ich glaube, diese Gemeinde hat offene Hände. Diese Gemeinde gibt dir dieses Geschenk, aber du musst es trotzdem auspacken und annehmen. Wir singen jetzt gleich ein Lied, aber vorher will ich diesen letzten Gedanken mitgeben. Es gibt da so eine Stelle, wo Jesus betet. Jesus' letztes Gebet, bevor er ans Kreuz ging für dich. Sein letztes Gebet für seine engsten Leute, für sein Wir. Und was betet er? Also ich wüsste, was ich beten würde. Ich würde sagen, Gott, lass so viele Wunder geschehen, dass jeder nicht glaubt. Oder Gott, lass durch mich so viele Wunder geschehen, dass alle nicht glauben. Wenn wir den Egoismus ein bisschen reinpacken. Aber was betet Gott? Er betet nicht für Wunder, er betet nicht für Heilungen, er betet nicht für über Wasser laufen. Er sagt, Gott, Vater, mein letztes Gebet für mein Wir ist, dass sie eins werden. Und ich lese es mir durch und denke mir so, what? Hätte es nicht spannender sein können? Hätte es nicht abenteuerreicher sein können? Aber die Bibelstelle sagt, wo Jesus betet und er steht vor dem Vater und sagt, mein letztes Gebet ist, dass mein Wir, meine Leute, meine Gemeinde, eins sind. Ein Leib, ein Geist, eins. Herr, und ganz oft habe ich mir gedacht, warum, Jesus, machst du das? Hätt's nicht. Aber ich glaube, mittlerweile habe ich ein bisschen mehr verstanden. So ein bisschen mehr. Warum das Wichtigste Gebet ist. Weil ich glaube, ganz oft Herr, und der Satz, pass auf. Es ist besser, eins zu sein, als Recht zu haben. Hey, hör das nochmal. Es ist besser, eins zu sein, als Recht zu haben. Wir können diskutieren, wir können streiten, wir können Unvergebung haben. Wir können uns versuchen, alleine durchzukämpfen, weil ich Recht habe. Wir können versuchen, mein Problem selber zu lösen oder nicht zu beten, weil ich Recht habe, anstatt Gott. Wir können Recht und Entscheidung und alles auf unsere Seite ziehen und sagen, ich bin der Beste, ich kann alles, ich kriege alles selber hin. Oder sagen, mit dem mache ich nichts, weil er gibt mir nie Recht. Aber die Bibelstelle sagt, hey, es ist besser, eins zu sein, als Recht zu haben. Es ist das Beste, eins zu sein. Weil dann wächst du selbst. Die Gemeinschaft wächst, die Gemeinde wächst. Streit vergeht, wo Vergebung ist. Neue Beziehungen entstehen, weil du Leute in dein Eins-Recht reinnimmst. Und ich glaube, die Gemeinde sollte diesen Schrei haben, diesen Wunsch haben. Wir wollen mehr eins sein, als Recht zu haben. Dich selber zurückzustellen und zu sagen, lasst uns eins sein. Was machst du damit heute? Das ist die Frage, die ich mir jedes Mal stelle und ich will euch mitnehmen. Wenn ich hier mit meiner Predigt fertig bin, ich frage mich immer, was macht ihr damit? Und es gibt Folgekategorien. Du nimmst es, hast es vielleicht aufgeschrieben, stellst es in dein Bücherregal. Du sagst, ja, es war gut und morgen ist es weg. Oder vielleicht, und das ist immer so meine stille Hoffnung, nimmst du es wirklich in deinem Herzen mit, weil Gott zu dir gesprochen hat und sagst, Gott, lass es bitte Realität werden in meinem Leben. Was machst du damit? Was nimmst du mit? Was ist dein nächster Schritt? Und ich will es nicht länger machen, als es eh schon ist. Aber lass uns noch kurz jeder für sich seine Augen schließen auf seinem Platz. Und ich glaube, manchmal sagen wir, ja, ich mache den ersten Schritt selber zu Hause, bis zu Hause hast du es eh vergessen. Schließ deine Augen an deinen Platz. Und ich wünsche mir, dass wenn ich gleich bis drei zähle, jeder seine Hand hebt, wo er sagt, ich habe Unvergebung in meinem Leben. Ich habe Vorurteile gegen andere Leute in meinem Leben. Oder ich fühle mich nicht als Teil der Gemeinde. Oder ich bin in gewissen Punkten so beharrt auf mein Recht, statt eins zu sein. Wenn eins dieser vier Punkte auf dich passt, schließ deine Augen. Hey, ich will ein bisschen Privatsphäre hier. Heb deine Hand und sag, ja, ich will eins werden. Ich will ein Wir werden. Und wir machen nichts Komisches. Ich werde einfach nur beten. Und das ist der erste Schritt. Der nächste Schritt ist deiner. Okay? Heb jetzt deine Hand, wenn du sagst, hey, du willst wieder mehr eins werden, du willst wieder mehr wir werden. Du willst Vergebung in deinem Leben aussprechen. Heb jetzt einfach ganz klar, symbolisch deine Hand. Lass Unvergebung keinen Platz. Hammer. Vater, ich danke dir für jeden, der jetzt seine Hand hebt, der die Mut hat, seine Hand auszustrecken und zu sagen, Herr, du sprichst in mein Herz und du siehst, ich bin nicht eins. Und Herr, ich bete, dass dieses Bild von Gemeinde, dass das unser Zuhause wird. Herr, ich bete, dass jetzt jeden, der seine Hand gehoben hat, dass du ihn ermutigst, Vergebung auszusprechen oder Vergebung zu empfangen. Weil das ist, was uns wirklich, wirklich frei macht. Herr, ich bete für Mut, neue Leute anzusprechen, wie Philipp es vorher im Zeugnis gesagt hat, Mut zu wachsen, neue Kontakte zu knüpfen. Vater, ich bete, dass wir uns wieder mehr Zeit nehmen, an deinem Herzen zu sein Und ich bete, dass diese Gemeinde und jeder, der sich da noch nicht ein Teil vom Wir fühlt, ein Teil vom Wir wird. Und danke, Vater, dass das der erste Schritt ist, dass du jeden dazu ermutigst und befähigst. Und jetzt bete ich für Mut. Für Mut für jeden Einzelnen hier, dass er wirklich sagt, hey, ich mache den nächsten Schritt, ich gehe auf die Person zu, ich lade wem zum Essen ein, ich nehme mir Zeit für Gebet, ich nehme mir Zeit fürs Wir. Denn du hast gezeigt, dass es besser ist, eins zu sein, als Recht zu haben. In deinem Namen und zu deiner Herrlichkeit alleine. Denn du bist der Veränderung schenkt, das sind nicht wir, es bist du allein. In deinem Namen, Amen.